Direkt aus Europa, Nummer 467, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ist Wochenschluss bereits am Freitag? Dann ist der ganze Samstag Freitag. Doch fragt nun mancher, wie verbringst du diese schönen Tage? Das, ja, das ist jetzt die Frage.
Wie alles auf der Welt ist auch die Arbeitszeit einer Entwicklung unterlegen.
Martin Leutz, Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
Wir sehen, dass sich die Ausrichtung, die auf der Urzeit der Industrialisierung basiert, wenn ich beim Bäcker Brötchen bestelle, dann will ich, dass das Brötchen jetzt kommt und mir nicht sagen lassen, ja kommen Sie in 2 Stunden wieder, dann gehe ich zu einem anderen Bäcker.
Mitte der 50er Jahre. Noch gehen die Deutschen in der Regel 6 Tage in der Woche arbeiten. Jeden Tag 8 Stunden. Die IG Metall wirbt in einem Film für die 40 Stunden und die 5-Tage-Woche.
Samstag gehört der Fati mir.
Es dauerte über 10 Jahre, bis diese Forderung in der Mehrzahl der Branchen umgesetzt war. Die letzte Branche, in der die 40-Stunden-Woche zur Regel wurde, war die Landwirtschaft, 1983. Das deutsche Arbeitszeitgesetz ist aus Sicht der Arbeitgeber allerdings nicht mehr zeitgemäß.
Das trifft nicht mehr die Wirklichkeit der Beschäftigten und der Unternehmen. Nun geht's den Arbeitgebern nicht darum, die Grenzen abzuschaffen oder zu schleifen. Es gibt eine europäische Richtlinie, die die Höchstarbeitszeit und die Ruhezeitregelung auf Wochenbasis regelt, ohne sie auszuweiten. Das heißt, die Verteilung ist anders.
Ständige Erreichbarkeit des Arbeitnehmers und permanente Verfügbarkeit seiner Arbeitskraft bergen die Gefahr, dass das Privatleben zur Kolonie des Arbeitgebers wird. Homeoffice und mobiles Arbeiten lassen andererseits viel Freiraum, auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Einfaches Beispiel. Ich habe meine normale Arbeit zu erledigen, stelle fest, ich möchte aber am Nachmittag mein Kind aus der Kita abholen oder bei der Schulaufführung dabei sein, kann das machen in Absprache mit dem Arbeitgeber und erledige den Rest dann abends. Wenn ich aber abends noch eine Präsentation fertig mache, dann darf ich am nächsten Morgen nicht mehr zu meiner normalen Zeit ins Büro kommen, weil ich die Ruhezeit schon überschreite. Das ist eine Regelung, die es erschwert, diese familienorientierte Arbeitszeitgestaltung umzusetzen. Da würde es aus unserer Sicht helfen, wenn man nicht mehr diese tägliche Ruhezeitregelung nimmt, sondern sich an der europäischen Richtlinie orientiert, die das auf die Woche festsetzt.
Der Kampf um die Arbeitszeiten führt längst auch zu scharfen Auseinandersetzungen in der Politik. Leise und bedacht setzt ein Unternehmen in Schwalbach im Taunus dem ein wohlklingendes Wort entgegen. Arbeitszeitsouveränität. Es ist ein Standort des Autozulieferers Continental. Betriebsratschef Rainer Liebe-Blöchinger führt in den Besprechungsraum des Betriebsrats. Zum Gespräch per Telefon zugeschaltet, schon das fällt auf, ist auch Dirk Siebels als Arbeitgebervertreter.
Ich bin eine der Führungskräfte in Schwalbach, bin allerdings heute beruflich unterwegs in Hannover.
Dass Betriebsrat und Arbeitgebervertreter gemeinsam das Modell vorstellen, nachdem in Schwalbach die Arbeitszeit geregelt wird, ist beiden wichtig. Rainer Liebe-Blöchinger.
Also das äußere Regelwerk ist das Arbeitszeitgesetz. Das steht über allem. Dann kommt der Tarifvertrag, der eben eine entsprechende Arbeitszeit vorsieht für die Mitarbeiter. Und am Standort gibt es die Regel, Arbeitszeit beginnt frühestens um 6 Uhr morgens und endet spätestens um 20 Uhr abends. Dazwischen ist alles frei. Es ist auch frei, ob die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit erfassen oder ob sie sie nicht erfassen. Das haben wir den Mitarbeitern freigestellt. Das kann sich jeder individuell aussuchen.
Dirk Siebels.
Mit der Arbeitszeiterfassung können wir nur erfassen, ob der Mitarbeiter auch da ist. Wir können nicht erfassen, ob der Mitarbeiter in der Zeit produktiv und motiviert arbeitet. Wir glauben aber fest daran, dass wenn wir Mitarbeitern Flexibilität geben, und ich glaube, das Beispiel Schwalbach gibt uns recht, zur Motivation, zum Engagement der Mitarbeiter beitragen können. Und dann haben wir auch als Unternehmen was davon, dass wir nämlich sagen, wir haben motivierte Mitarbeiter, die in der Zeit, wo sie arbeiten, selbstbestimmt, frei und motiviert arbeiten, und das ist im Sinne des Unternehmens.
Die kleine Arbeitszeitrevolution bei Continental in Schwalbach mag begünstigt haben, dass es kein Produktions-, sondern ein Entwicklungsstandort ist. Allerdings, sagt Dirk Siebels, könne man das Modell auch auf Produktionsstandorte übertragen. Zwar nicht 1:1, aber der Logik nach. Man arbeite bereits daran, sagt Siebels.
Natürlich ist es so, dass es von Führungskräften ab und zu auch Befürchtungen gibt, dass der eine oder andere Mitarbeiter das ausnutzt. Wir wollen aber gerne Regelungen machen für die 97, 98 oder wie viel Prozent der Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam vertrauensvoll zusammenarbeiten, nicht für 1 oder 2%, die da möglicherweise für sich selber eine Lücke oder eine Komfortzone suchen.
Siebels und auch Liebel-Blöchinger setzen darauf, dass jeder Beschäftigte mit seiner Zeit selbstbestimmt umgeht, ohne dem Unternehmen zu schaden. In der Praxis sieht das so aus. Eine Kollegin will um 13 Uhr gehen, damit sie zum Elternnachmittag in den Kindergarten ihres Sohnes gehen kann.
Die wird in Abstimmung mit ihrem Chef und mit ihren Kolleginnen die Möglichkeit bekommen zu gehen. Weil das müssen dann alle anderen auch mittragen. Ja, also der Punkt ist, es muss miteinander gesprochen werden. Es wird auch nicht gefragt, warum möchtest du jetzt nach Hause gehen? Diese Begründung braucht keiner liefern, weil wer bewertet denn, was der bessere Grund ist? Das soll keiner bewerten. Jeder soll nach seiner Fasson seine Zeiten einsetzen können, wie er es braucht. Und wenn einer die Notwendigkeit hat, weil das Kind krank ist, ist es genauso zu bewerten, wie wenn einer sagt, ich möchte jetzt einen Waldlauf machen oder ich will daheim im Garten in der Sonne liegen.
Seine Betriebsratskollegin Silvia Eichelmann ergänzt:
Es sitzen ja nicht nur Arbeitgeber und Betriebsräte an einem Tisch und verhandeln, sondern unser Beispiel der Arbeitszeit zeigt auch, das hat 2-3 Jahre gedauert, um mit allen zu sprechen. Und so finden wir dann aus den Ergebnissen ein gemeinsames Papier, was die Mitarbeiter mittragen und mitgestaltet haben.
Auch deswegen, weil nicht nur der Arbeitgeber Kontrolle abgibt. Der Betriebsrat hat ebenfalls keine Kontrolle mehr über die Arbeitszeiten, die sich ja auch zu Lasten der Arbeitnehmer erhöhen könnten. Dafür kann sich jeder Mitarbeiter für die Zeiterfassung entscheiden, um seine Arbeitszeit zu kontrollieren. Er muss es aber nicht. Das genau ist, was mit Arbeitszeitsouveränität gemeint ist. Ganz im Gegensatz zur Vertrauensarbeitszeit, die dazu führen kann, dass der Arbeitgeber das Zeitmanagement auf die Beschäftigten überträgt. Was nicht selten zur Selbstausbeutung der Beschäftigten führt. Das IT-Unternehmen IBM zum Beispiel zog die Notbremse, nachdem es bereits in den 90ern neben der Vertrauensarbeitszeit auch den Vertrauensarbeitsort einführte. In diesem Jahr beorderte es über 2000 Mitarbeiter in die Büros zurück. Nur Nähe schaffe Kreativität, begründete der Konzernchef. Martin Leutz, Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
Wir haben heute knapp 60 Millionen Erwerbstätige. Das in den nächsten 20, 30 Jahren wird das Erwerbstätigenpotenzial auf knapp 40 Millionen sinken. Und wir werden die Arbeit, die dann anfällt, nicht lösen können, indem diejenigen, die dann noch da sind, weniger arbeiten als vorher.
Samstags gehört der Fati mir.
Samstags gehört Fati mir, sagt der kleine Junge im Werbefilm und auf den Plakaten, mit denen die IG Metall in den 50er Jahren für die 40-Stunden-Woche warb. Sophie Jeneke, IG Metall.
Heute stelle ich mir das Plakat ein bisschen anders vor. Da wäre ein kleines Mädchen drauf, das sagt, Mutti und Vati gehören mir, wenn ich sie brauche. Also es ist ja nicht so, dass wir uns generell gegen Flexibilisierung der Arbeit stellen. Entscheidend ist doch, dass die Beschäftigten selber bestimmen können, wann brauchen sie die Zeit. Und da kann es natürlich zum Konflikt mit dem Unternehmen kommen. Das ist klar, weil die Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, dass die Arbeitskraft der Beschäftigten immer, wenn sie sie brauchen, verfügbar ist, so viel, wie sie sie brauchen, verfügbar ist und natürlich auch besonders günstig verfügbar ist.
In Ostdeutschland haben sich die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und der Arbeitgeberverband im Frühjahr 2017 darauf geeinigt, die 40-Stunden-Woche abzuschaffen. Arbeitnehmer, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, können selbst entscheiden, ob sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Überschrift der Einigung: Arbeitszeiten, die zur Lebensphase passen.
Wem gehört Fati samstags? Ein Feature von Thilo Schmidt. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Januar 2018.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
An den Schulen und Hochschulen in Deutschland sind die Noten immer besser geworden. Viele Untersuchungen und Statistiken belegen das. Kritiker sprechen gar von einer Noteninflation, von entwerteten Zensuren, weil es immer leichter sei, gute Noten zu bekommen.
Und wir können sehen, dass wir, es geht da zurück bis Anfang der 70er Jahre, dass es dort eine ständige Verbesserung gegeben hat.
Professor Gerd Grötzinger, Bildungsforscher, über die Entwicklung der durchschnittlichen Abiturnoten in Deutschland.
Wir fangen so mit etwa 2,9 Durchschnitt an und liegen heute eher so bei Richtung 2,1, 2,2.
Der Wissenschaftsrat der Bundesregierung publizierte bereits im Jahr 2012 eine Studie zur Verbesserung der Abschlussnoten an den Hochschulen.
Die Noten sehr gut und gut wurden demzufolge im Prüfungsjahr 2011 an knapp 80% der Diplom- und Magisterabsolventen vergeben. Das war ein Anstieg von 9% verglichen mit 2000.
Konservative Bildungskritiker lesen das nicht als Erfolgs-, sondern als Verfallsgeschichte. Als Beleg für ein abgesenktes Leistungsniveau.
Professor Dr. Ralf Stabel.
Die Noten, die Zahlen an sich sind auch nicht wirklich interessant. Es fängt schon an, interessant zu werden, wenn man sich überlegt, wofür stehen die Zahlen eigentlich. Und da ist ja die goldene Regel, es ist eigentlich, dass eine 3 bekommt jemand, der die Aufgabe, so wie sie gestellt ist, wirklich vollumfänglich löst. So. Und das ist im normalen Leben gar nicht zu schaffen. Also niemand schafft das für gewöhnlich. Das ist also ganz klar Niveau 4. Wenn jemand eine Leistung erbringt, die wirklich sichtbar über dem Durchschnitt liegt, dann ist das eine 2. Aber dann gibt es doch Menschen, und das sind die herausragende Leistungen bringen. Und diese herausragenden Leistungen, das ist dann wirklich eine 1.
Die ersten Zensuren in Deutschland standen in der sächsischen Schulordnung von 1530. Jeder Schüler solle jedes halbe Jahr beurteilt und im Falle, dass der Lehrer oder Pfarrer ihn für gut befinde, mit einer Semmel oder dergleichen belohnt werden. Mitte des 19. Jahrhunderts vergaben die preußischen Schulen 3 Noten. Später wurden es 5. Das heute in Deutschland übliche 6-stufige Notensystem wurde 1938 eingeführt. Damit wirkte man der Dominanz der 3 entgegen. Denn bei einem 5-stufigen System tendierten viele Lehrer dazu, die mittlere Note zu vergeben. Dies kann man mit einer geraden Anzahl an Noten verhindern.
Das Notensystem in der Bundesrepublik Deutschland basiert größtenteils auf dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Oktober 1968 und wird in allen Bundesländern wie folgt verwendet. 6 Noten stellen fest, ob die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht.
1.
Voll entspricht.
2.
Im Allgemeinen entspricht.
3.
Mit Mängeln entspricht.
4.
Mit Mängeln entspricht, die aber behoben werden können in absehbarer Zeit.
5.
Nicht entspricht, mit Mängeln, die in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.
6.
Heute ist das Schulwesen Ländersache. Darum konnten auch bei Abschlüssen unterschiedliche Notenniveaus der verschiedenen Bundesländer entstehen.
So, also guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Vorlesung Organische Chemie 1. Was ist das Begleitbuch zu dieser
An der Universität Vorlesung? Werden Studienleistungen und Abschlussarbeiten in der Regel mit Noten von 1 bis 5 eingestuft. Manche Hochschulen verwenden auch die 6 Schulnoten. Eine Note, welche schlechter als 4,0 ist, führt in der Regel zum Nichtbestehen.
Viele Schulen, darunter besonders die Waldorfpädagogik, suchen nach Alternativen zum traditionellen Notensystem. So auch die Evangelische Schule Berlin-Zentrum. Die Direktorin Caroline Treier begründet ihr Nein zur Herrschaft der Zahlen.
Wenn es die Ziffernoten in Schule gibt, besteht die Gefahr, dass sich das schulische System sehr stark auf Noten reduziert. Dieses System muss absolut gebrochen werden.
Zertifikate geben eine Übersicht der Kompetenzen in Arbeitsorganisation, Anstrengungsbereitschaft und fachlichem Wissen. Es gibt keine Noten, sondern 4 Stufen, beginnend mit der Einschätzung, du hast die Kompetenz noch nicht erreicht.
Ab dem Zeitpunkt, wo allerdings eine Note da ist, das ist unsere Erfahrung, konzentriert sich der Lernende nur auf die Note. Bei einer schriftlichen Rückmeldung und verbalen Rückmeldung, also es wird kombiniert, sehe ich dann als Eltern, auch der Lernende, welche Kompetenzen habe ich schon erreicht, welche habe ich noch nicht erreicht und welche muss ich noch erwerben.
Diese Regeln gelten aber nur für die Klassen 5 bis 9. In der Oberstufe herrschen wieder die Ziffernoten. Ende Januar 2019 gab die neue schwarz-grüne hessische Landesregierung bekannt, im Rahmen eines Modellprojektes die Schulnoten abschaffen zu wollen. Knapp 10% der Schulen dürfen für 5 Jahre die Ziffernoten durch schriftliche Beurteilungen ersetzen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Schulkonferenz, Eltern und Schüler dafür sind.
5.600 Studenten lernen an der Hochschule Mainz in den Fakultäten Wirtschaft, Technik und Gestaltung. Hier studiert auch der 24-jährige Martin Pukrop Betriebswirtschaftslehre. Zudem engagiert er sich im ASTA, dem Allgemeinen Studentenausschuss. Wenn er sich an seine ersten Noten erinnert, fällt ihm vor allem eines ein.
Was für mich persönlich Motivation war, dass ich meine Mutter gesagt hatte, wenn ich eine 1 oder eine 2 schreibe, kriege ich dafür jeweils Geld. Das war für mich eine ganz okaye Motivation.
Sie führte ihn, in gewisser Weise folgerichtig, zum Studium der Betriebswirtschaftslehre, wobei er das Leistungsniveau und die Motivation dort nicht allzu hoch einschätzt.
Gering. Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem von BWL. Ich habe ja selber auch gerade erklärt, ich bin mehr so durch Zufall da reingerutscht, aber ich glaube, es rutschen halt ganz viele durch Zufall da rein und das führt dazu, dass so ein bisschen das fachliche Interesse bei vielen fehlt, sondern es ist auch oft einfach die Notfalloption.
Die Benotung sei sehr unterschiedlich. Manche Fächer würden alle mit einer 1 oder 2 bestehen, aber im Fach Statistik sei man mit einer 3,3 schon besser als der Durchschnitt.
An der Hochschule Mainz unterrichtet auch Professor Werner Müller, Experte für Rechnungswesen.
Eine den durchschnittlichen Anforderungen entsprechende Leistung ist eine 3. So, und eine 2 ist definiert eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung und eine 1 ist herausragend. So, wenn man jetzt in der Vergangenheit, so zu meiner Zeit, sagen wir mal, eine Gruppe von 50 Studenten, von denen hatte ich dann 2 oder 3 Leute im Einzelbereich, dann sind das 2%, vielleicht 3%. Das kann es geben. So, und dann haben wir auch irgendwie den großen Mittelteil gehabt, der dann irgendwie im Dreierbereich dann angesiedelt ist.
Wer so benotet, hat im universitätsinternen Wettkampf um Zuhörer, Zuwendungen und Bewertungen natürlich einen etwas schwereren Stand.
Die Entwicklung ging dann schon immer mehr dahin, dass derjenige, der viele Studenten in seiner Gruppe hat, irgendwie anscheinend als der Bessere gilt. Derjenige, der einen besseren Notenspiegel vorweisen kann, es anscheinend den Studenten ja besser vermitteln kann, weil die ja doch mit einem besseren Ergebnis bestehen.
Die besseren Noten seien insofern auch kein Indikator für bessere Leistungen, sondern das Ergebnis willkürlicher Benotung, unterstützt von der Bürokratie der Universitäten, für die bessere Abschlüsse, höheres Renommee und mehr Geld bedeuten würden. Auch die Kultusministerien der Länder verwiesen ja gerne auf ein höheres Niveau.
Der Student der Betriebswirtschaft Martin Pukrop
sieht den Ausweg vor allem in einer grundlegenden Änderung des Zugangs zu den Unis.
Wenn man am Hochschulwesen was verbessern möchte, wenn man bessere Absolventen haben möchte, dann funktioniert das nicht einfach, indem man sagt, wir machen alle Klausuren schwerer. Also ich glaube, was man verbessern sollte, wäre direkt erstmal am Anfang ein Zulassungsverfahren, nicht einfach nur nach der Abiturnote zuzulassen, sondern da entsprechende Tests aufzubauen, wie das in Medizin ja auch der Fall ist, weil einfach die allgemeine Hochschulreife wenig darüber aussagt, wie qualifiziert man jetzt für einen bestimmten Studiengang ist.
Der Präsident der Hochschule, Professor Gerhard Muth, ist seit 24 Jahren an der Uni Mainz.
Ich habe das natürlich jetzt nicht irgendwie statistisch untersucht. Rein gefühlsmäßig würde ich nicht sagen, dass sich das Notenniveau über diese mehr als 20 Jahre nennenswert verändert hat.
Beim Notendurchschnitt gibt es eine Differenz zwischen den Studiengängen mit wirtschaftlicher, technischer Ausrichtung und den künstlerisch gestaltenden Studiengängen.
Ich sag mal so, da liegt der Notenschnitt etwa so um die 2, während in anderen Fächern Notendurchschnitt oder Notenschnitt zwischen 2 und 3 liegt.
Professor Muth ist sich sicher, es gibt tatsächlich weniger schlechte Studenten als früher. Ein Notendurchschnitt weniger gut als 3 sei eher selten. Hauptgrund sei die bessere Betreuung.
Wir haben beispielsweise jetzt seit ein paar Jahren ein Projekt gestartet, wo wir auch sehr viel Geld investieren. Das nennt sich Studienerfolgsmanagement. Das heißt, wir monitoren das Verhalten der Studierenden, um möglichst frühzeitig in der Form von Frühwarnsystem uns um die Studierenden kümmern zu können. Und dann ihnen anzubieten, zum Beispiel eine Studienberatung oder ihnen anzubieten, spezielle Vorbereitung auf Klausuren.
Die Abbruchquoten sind hoch. Nahezu jeder dritte Bachelorstudent bricht sein Studium ab, was natürlich eine Erfahrung für den jungen Menschen ist, die sehr ärgerlich und vielleicht auch frustrierend ist.
Christina Mersch, Bereichsleiterin Ausbildung Deutsche Industrie- und Handelskammer Zentrale Berlin.
Viele von denen landen dann in einer Ausbildung und auch sehr bewusst, dass sie sagen, ich möchte jetzt lieber eine Ausbildung machen, als nochmal ein zweites Bachelorstudium zu beginnen. Mehr als 4 von 10 Studienaussteigern landen dann in einer Ausbildung. Ja, die Unternehmen berichten, dass die jungen Menschen sehr zielstrebig dann auch sind. Ne? Also sie haben dieses Erlebnis gehabt, zu scheitern, sich umorientieren zu müssen und dann eine sehr klare und bewusste Entscheidung getroffen, in die Ausbildung zu gehen.
Seit 2009 gibt es in jedem Jahrgang mehr Abiturienten als Auszubildende. 2017 standen 1,33 Millionen Azubis schon 2,75 Millionen Studenten gegenüber. Das Abitur ist kein Elitebildungsgang mehr. Daraus zu folgern, dass sich an den Universitäten verstärkt Mittelmaß und Unvermögen ballen, sei aber falsch, sagt Christiane Konecken-Grünier, Bildungsexpertin des Instituts der Deutschen Wirtschaft.
Der Wissenschaftsrat hat ja die Entwicklung der Noten untersucht und wir haben für das Jahr 2000 dort an den Prüfungen in den Hochschulen eine Durchschnittsnote von 2,17 und im Jahre 2011 eine Durchschnittsnote von 2,07. Bei dieser kleinen Verschiebung kann man überhaupt nicht von Noteninflation sprechen. Wir können aus den Indikatoren, die wir beobachten, keine Anhaltspunkte finden, dass es in irgendeiner Weise ein Überangebot an jungen Leuten mit Hochschulabschluss gibt.
Im Zentrum der Debatte um die sogenannte Noteninflation steht die Frage nach der neuen Qualität des Abiturs, eines Abschlusses, der früher einer bürgerlichen Elite vorbehalten war und heute dabei ist, Allgemeingut zu werden. Werner Müller von der Uni Mainz sieht auch das kritisch.
Das bedeutet aber, wenn Sie beispielsweise, sagen wir mal, 25% eines Jahrgangs an die Hochschulen schicken, dann sind das wohl die 25% leistungsfähigsten. Wenn Sie jetzt aber 55% schicken, dann sind die 55% wohl eher doch, zumindest diese zusätzlichen, so ein Mittelmaß. Ne? Diejenigen, die studieren, gehen nicht mehr in die Lehre. Wir haben, wenn wir Betriebswirtschaftslehre und internationale Betriebswirtschaftslehre zusammenrechnen, gehören auch sehr nah zusammen, dann sind über 10% aller Studenten Betriebswirte. Ich meine, 90% von denen können auch gerne eine kaufmännische Lehre machen.
Der Anteil der Abiturienten ist, das wissen wir, und Abiturientinnen ist in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Die Möglichkeit, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben, sind ja auch ausgeweitet worden. Heutzutage hat man die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, wenn man einen Meisterbrief gemacht hat, wenn man eine Fachwirtausbildung gemacht hat. Das war vor vielen Jahren nicht so. Insgesamt hat sich also das ganze Spektrum dessen, was eine Hochschulzugangsberechtigung ist, erweitert. Das ist, denke ich, auch eine gute Sache.
Fangen wir mal damit an, dass wir natürlich den Schülerinnen und Schülern sehr viel mehr Möglichkeiten einräumen, Fächer zu wählen und Schwerpunkte zu setzen.
Alexander Lorz, hessischer Kultusminister und Vorsitzender der Kultusministerkonferenz, sieht tatsächlich eine bessere Pädagogik als treibende Kraft hinter den messbar besser gewordenen Schulnoten. wobei der große Sprung in den 70ern stattfand. Im letzten Jahrzehnt habe sich der Abiturdurchschnitt hingegen nur um wenige Zehntel Prozent verbessert.
Klar, wenn ich allen einen bestimmten Kanon von Fächern vorgebe und sage, das und das muss gemacht werden, egal wo die individuellen Talente und Begabungen liegen, dann kriege ich natürlich tendenziell etwas schlechtere Ergebnisse raus, als wenn ich Schülern die Möglichkeit gebe, eben auch Fächer zu gewichten, ihren Begabungen und Neigungen entsprechend. Aber das ist ja eigentlich doch das, was wir wollen.
Es wird weniger auswendig gelernt und mehr auf sogenannte Kompetenzen geachtet. Und diese Ansprüche können, so Alexander Lorz, immer mehr Schülerinnen und Schüler erfüllen.
Das ist aber eine Qualifikation, die sie heute auch später in Ausbildung und Beruf sehr brauchen. Und natürlich, da sie ja insgesamt die Menge dessen, was gemacht werden kann, nicht wesentlich verändern können, geht natürlich, wenn sie neue Methoden, neue Kompetenzorientierungen, beispielsweise neue Präsentationsformen und all das, was dafür an Training notwendig ist, einführen, geht das natürlich notgedrungen auf Kosten von etwas, was früher eine größere Bedeutung hatte.
Ein Feature von Peter Kessen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 466. Misserfolge gehören zum Leben. Man könnte sagen, sie begleiten einen durchs ganze Leben. Man muss sich darauf einstellen, immer mal wieder zu scheitern. Natürlich hat man auch Erfolgserlebnisse, aber die hätte man gerne öfter. Herr Hecht, der Autor dieser Sendung vom 10. Januar 2019, hat Bücher geschrieben, die viele sich gekauft haben, aber sein letztes Buch auf Brautschau im Internet hat sich nicht so gut verkauft wie die früheren. Es ist ebenso wie eins von 2009 im Piper Verlag erschienen, während seine 8 anderen in 10 Verlagen erschienen sind. Er hat jahrelang als Autor viel Erfolg gehabt, aber nun hat die für ihn zuständige Lektorin im Piper Verlag ihm empfohlen, auf absehbare Zeit erstmal keine Bücher mehr zu schreiben, und auch andere Verlage haben Buchprojekte, die er ihnen vorgelegt hat, abgelehnt. Als sein 16 Jahre alter Sohn erfahren hat, dass er für den Südwestrundfunk an einer Sendung über das Thema Misserfolg arbeitet, hat der scherzhaft gesagt, dass das ja wohl ein Thema ist, mit dem er sich gut auskennt. Er hat für diese Sendung nicht nur darüber nachgedacht, wie man mit Misserfolgen umgeht, sondern hat auch mit 3 anderen Autoren gesprochen, die ähnliche Bücher schreiben wie er. Frau Berndt ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und hat nebenher ein Buch über die Zufriedenheit veröffentlicht. Herr Spitzer ist Psychologe. In seinem Buch hat er sich damit beschäftigt, wie man den Perfektionismus überwindet. Frau Wolfers ist Katholikin. Sie hat ein Buch über die Kunst, mutig zu sein, geschrieben. Herr Hecht findet es schlimm, dass Erfolg das Wichtigste im Leben sein soll und man sehr negativ auf Menschen reagiert, die mal keinen Erfolg gehabt haben. Ein Beispiel dafür ist, was er erlebt hat, als er mal mit einer Freundin in einem Café war. Da war auch ein Bekannter von ihr, und als sie ihn dem vorgestellt hat und gesagt hat, dass er Bücher schreibt, hat der gleich sein Telefon hervorgeholt und im Internet nachgesehen, ob seine Bücher viel gekauft werden. Und als er da gesehen hat, dass sich sein neues Buch gar nicht gut verkauft, hatte er kein Interesse mehr, sich mit ihm zu unterhalten. Herr Spitzer meint, dass das Internet dazu führt, noch mehr auf den Erfolg zu sehen als früher, obwohl doch vieles im Leben gar nichts mit Erfolg oder Misserfolg zu tun hat, zum Beispiel wenn man im Wald spazieren geht. Frau Wolfers weist darauf hin, dass der Mensch mehr ist als seine Erfolge und Misserfolge. Wichtig sei, von den anderen so akzeptiert zu werden, wie man ist, also auch mit allen seinen Fehlern und Misserfolgen. Misserfolge können dazu führen, dass bei einem die Einsicht wächst, was für ein Mensch man ist, und einem helfen, seine Grenzen zu erkennen. Innerhalb dieser Grenzen sollte man in Frieden leben. Ihr gefällt, dass man sagt, dass die Engel fliegen können, weil sie sich nicht zu wichtig nehmen. Frau Berndt meint, Menschen brauchen Erfolge wegen der damit verbundenen Glücksgefühle. Ziele zu verfolgen und zu erreichen erhalte einen am Leben. Sich über Misserfolge zu ärgern sei deshalb auch ganz normal, aber aufpassen müsse man, sich nicht zu sehr zu ärgern. Das könne man üben und man könne sich darauf einstellen, nicht alle Erwartungen von anderen und von einem selber erfüllen zu können und auch nicht immer erfüllen zu wollen. Misserfolg sei auch eine Frage der Bewertung. Dass man vieles nicht kann, sollte man akzeptieren. Und Misserfolge böten einem auch die Chance, sich andere Wege zu suchen. Herr Spitzer warnt davor, sich wegen eines Misserfolgs als Versager zu fühlen. Man könne von sich enttäuscht sein, dürfe aber seinen eigenen Wert nicht davon abhängig machen, dass man Erfolg hat, denn nicht jeder Misserfolg habe etwas damit zu tun, was für ein Mensch man ist. Nur weil man bei einem Tennisspiel verloren hat, sei man noch kein schlechter Tennisspieler. Niederlagen müsse man als Teil seines Lebens akzeptieren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 466. Danke.